Ja, was ist das für ein Privileg, das Abendmahl gemeinsam zu feiern und so auch das Jahr zu beginnen. Ich spüre jedes Mal eine tiefe Freude in meinem Herzen, das Abendmahl zusammen mit anderen Christen zu feiern, mit euch zusammen zu feiern, das Brot zu nehmen, diesen Saft zu trinken. Was für ein Privileg. Wir leben durch seine Gnade. Haben wir gerade gesungen. Ich lebe durch seine Gnade. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben, dass diese Gnade für dich gilt? Es gibt immer wieder Christen, die meinen, sie haben gute Ratschläge beieinander. Und dann formulieren sie so einen Satz wie, du musst halt einfach nur glauben. Noch ein bisschen schlimmer, wenn du nur mehr glauben würdest, dann würde das in deinem Leben sich was verändern. Oder du musst nur richtig glauben. Dann wird Gott einfach eingreifen. Einfach nur glauben. Ja, wenn das so einfach wäre. Einfach nur glauben. Müssen wir nicht doch auch unseren Teil dazu machen und beitragen? Müssen wir uns nicht auch ein bisschen Mühe geben? Geht es einfach nur glauben? Diese Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, war für mich im ersten Moment ein bisschen komisch. Ich konnte wenig damit anfangen. Glaube, Unglaube, sowas Gegensätzliches. Ja, was denn jetzt? Glaubst du oder glaubst du nicht? Diese Jahreslosung, die stammt aus Markus Evangelium im Kapitel 9, aus dieser krassen Heilungsgeschichte. Clemens hat es am Anfang schon erwähnt. Da kommt dieser Vater und hat einen Sohn, der besessen ist von einem bösen Geist, von einem Dämon. Es klingt kurios, die Geschichte, wenn man liest. Wir haben einige Verse, die wir heute uns miteinander anschauen werden. Und dadurch, dass es natürlich auch so viele Verse sind, kann ich gar nicht zu allem was sagen. Ich möchte euch mit euch in diese Geschichte gehen und wir werden so versweise die Geschichte anschauen. Und ich habe euch drei Aspekte mitgebracht aus dieser Predigt. Diese drei Aspekte, die lauten: Dein Unglaube bringt nichts. Der zweite, dein Glaube bringt's. Und drittens, dein Glaube muss nicht perfekt sein. Lass uns einsteigen in diese Geschichte, wo unsere Jahreslosung drinsteht. Markus 9 ab Vers 14 möchte ich lesen. Markus 9 ab Vers 14. Wenn du gerne in deiner eigenen Bibel mitliest, darfst du das aufschlagen. Markus 9, Vers 14. Ich lese mal zunächst bis Vers 19. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Sagte Jesus zu ihnen. Wie lang soll ich noch bei euch bleiben? Wie lang soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Da ist dieser Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringen wollte, der war zu dieser Zeit nicht verfügbar. Er war mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg gestiegen. Dort passierte etwas Wunderbares. Die Jünger bekamen Jesus seine Herrlichkeit so zu sehen. Seine Kleider wurden weiß wie, also ganz weiß, so weiß wie Schnee und noch heller. Und der Vater, weil Jesus nicht verfügbar war, bat dann die Jünger Jesu, diesen Dämon auszutreiben. Doch sie konnten es nicht, steht jetzt hier in diesem Satz, in diesem Vers. Sehr eigenartig. Kurz zuvor in Markus 6 hatte Jesus seine Jünger 2 und 2 ausgesendet und ihnen die Macht verliehen über die bösen Geister. Markus 6, Vers 12, da lesen wir, da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Jesus gab ihnen Macht, sie gebrauchten diese Macht, sie trieben viele Geister aus. Was lief jetzt hier bei diesem Vater und seinem Sohn falsch? Was ging da schief? Lesen wir in Markus 9, Vers 19 die Antwort darauf. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lang soll ich das noch ertragen? Jesus wird hier ein bisschen wütend über diesen Unglauben. Im Griechischen stehen hier sehr emotionsgeladene Begriffe, die Jesus gebraucht. Hatten die Jünger die Kraft, die sie von Jesus bekommen hatten, und vertrauten sie dieser Kraft? Ja, aber nicht hier. Hatten sie den Glauben an die Kraft von Jesus? Ja, aber nicht hier. Eine ungläubige Generation, die nicht an die Kraftwirkungen von der Macht Jesu glaubt. Es war ihr Unglaube, der zu diesem Resultat führte. Sie konnten nichts tun. Ihr Unglaube brachte nichts. Wie wir gleich noch sehen werden, ist diese Geschichte eine Unterrichtsstunde für die Jünger in Sachen Glauben. Sie hatten aus den Augen verloren, woher diese Kraft zum Heilen kommt. Es war kein Vertrauen mehr allein in die Kraft von Jesus vorhanden. Glauben besteht darin, zu vertrauen auf Dinge, die wir nicht sehen. So definiert die Bibel Glauben. Hier geht es um eine Lektion über die Kraft des Glaubens. 2. Korinther 5, Vers 7. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Noch nicht ein Leben des Schauens. Galater 2, Vers 20. Solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und dann aus Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Im Glauben geht es darum, auf etwas zu vertrauen, was wir nicht sehen. Wir vertrauen auf den himmlischen Vater, aber wir sehen ihn nicht. Wir glauben an die Kraft von Jesus Christus, aber wir sehen ihn nicht. Wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen, aber wir sehen ihn nicht. Und wir haben einen haltbaren Beweis für die Existenz, für die Wirklichkeit dieser Kraft Gottes in unserem Leben. Und das ist das Wort Gottes, das Fundament unseres Glaubens. Dein Unglaube bringt dir nichts. Das ist ja eine sehr plausible Aussage, die ich hier treffe. Wenn man mal tiefer geht, heißt es ja nichts anderes. Wer nicht glaubt, wird auch diese außerordentliche Kraft Gottes in seinem Leben nicht erleben. Wenn du nicht an die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge glaubst, dann wird es schwer in deinem Leben mit Gott und seiner Kraft. Dein Unglaube bringt nichts. So ganz richtig ist diese Aussage ja nicht, weil dein Unglaube schon etwas bringt. Und zwar Stillstand in deinem Leben und im dümmsten Fall noch Rückschritt. Dein Unglaube hat fatale Folgen für dein Leben als Christ. Jesus in seiner emotionalen Art schüttelt hier die Jünger wach. Dein Nicht-Glauben-Können darf dich heute Morgen auch betroffen machen. Mit dem Status des Unglaubens darfst du dich nicht zufrieden geben. Der erste Punkt, dein Unglaube bringt nichts. Der zweite, dein Glaube bringt's. Vers 20 und 21. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so dass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungens. Von klein auf, antwortet der Mann. Also dieser Junge wird jetzt zu Jesus gebracht und er bekommt wieder so einen Anfall. Der böse Geist nimmt wieder Besitz von diesem Jungen, seinem Körper. Und warum fragt Jesus jetzt hier danach, wie lange das schon so geht? Ist diese Information relevant für ihn? Oder reicht seine Heilungskraft nur für Ereignisse, die nicht weiter als 5 Jahre zurückliegen? Nein, Jesus wollte diesen Schmerz des Vaters hören. Jesus war an der Geschichte dieser Familie interessiert. Der Vater mit seinem Sohn kam ja nicht zu irgendeiner Kraftquelle, die Heilung versprach, sondern er kam zu einer Person. Gott ist ein Gegenüber und dieses Gegenüber hat ein großartiges Kontingent an Empathie, an Mitleiden, am inneren Bewegtsein über die Menschen. Freunde, Jesus sorgt sich um diese Dinge. Ihn interessieren deine Schmerzen, deine Not, dein Leiden. Ihn interessieren die Schwierigkeiten, die du hast mit deinen Kindern. Ihn interessieren deine Nöte, die du hast, wenn du an deine Sucht denkst. ihn interessiert's, wenn du Schwierigkeiten mit deiner Sexualität hast. Er sorgt sich um diese Dinge, die dein Herz zerbrechen. Und er will sie von dir hören. Er will Beziehung, Leben. Und der Vater in unserer Geschichte hier erzählt seinen Leidensweg. Von klein auf antwortete der Mann, Vers 22, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Was muss das für ein kaputtes Leben dieses Jungen gewesen sein? Schrecklich, was der durchgemacht hat. Schrecklich auch, was dieser Vater durchmachen musste und die Familie immer mit dieser Angst, bei jeder offenen Feuerstelle damit rechnen zu müssen, dass dieser Geist ihn packt und dort reinwirft. Jeder Brunnen, jede offene Wasserstelle, andauernd mit dieser Angst zu leben, der böse Geist könnte wieder zuschlagen. Kein Wunder, dass der Vater sich mit seinem Sohn an Jesus wendet, von dem bekannt war, dass er heilt und Besessene frei macht. Der Vater sagt dann in Vers 23, schon ab Vers 22, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarm mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Dein Glaube bringt's. Was für eine Realität Jesus hier aufstellt, zu schön, um wahr zu sein, kaum zu glauben. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Wie können wir mit dieser Aussage von Jesus überhaupt umgehen? Gerade in der Verbindung mit unserem Glaubensleben, wo es oft doch so anders aussieht. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Wie reagierst du spontan auf diese Aussage? Löst es in dir gerade den nächsten Glaubenszweifel aus? Stellt sich Resignation ein über die Dinge, die sich in deinem Leben nicht verändern? Oder ist da vielleicht doch auch ein Funken von Hoffnung, dass diese Aussage, die Jesus trifft, wahr sein könnte? Vers 24, da rief der Vater des Jungen, das war ja ein Pulk, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben, übersetzt die NGÜ. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Anders ausgedrückt, ich glaube an dich und deine Kraft, aber ich habe auch viel Zweifel. Wie viel Glaube braucht es? Wie viel Glauben muss ich aufbringen? Reicht dieses Bekenntnis des Vaters aus? Darf der Glaube so durchmischt sein mit Unglauben? Möchte Gott nicht meine ganze Hingabe und meine volle Leidenschaft? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir, habe aber auch noch viel Misstrauen dir gegenüber. Reicht diese so schwach klingende, aber zumindest ehrliches Bekenntnis von diesem Vater aus? Ja, das Bekenntnis reicht aus. Wir lesen weiter in Vers 25 bis 27. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er ist tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Seit seinem Leben war diese Familie mit dieser notvollen Situation und diesen Phasen von dieser Machtergreifung des bösen Geistes geplagt. Und im nächsten Moment, durch die Macht von Jesus, war das vorbei. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das reicht als Bekenntnis aus für Gottes Kraft, die im Leben dieses Jungen und im Leben dieser Familie sichtbar wurde und wirksam wurde. Das führt mich zu dem letzten Punkt. Dein Glaube muss nicht perfekt sein. Die beiden letzten Verse noch von unserem Predigttext. Als Jesus ins Haus gegangen war, also abseits, alleine mit den Jüngern, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Also jetzt sind wir hier mitten in dieser Unterrichtsklasse von den Jüngern. Gerade hatten sie noch Anschauungsmaterial, die Dinge erlebt. Jesus hatte sie jetzt beiseite genommen und lehrte sie diese Lektion über die Kraft des Glaubens. Ihr seid niemals nie fähig, wenn ihr es auf eigene Faust probiert. Ihr müsst euch in Zukunft ganz abhängig machen von mir. Und Jesus zeigt hier uns auf, welcher Weg zu gehen ist in die Kraft Gottes. Das ist das Gebet. Das Gebet ist der Weg, den unser Glaube geht, um in die Kraft Gottes hineinzukommen. Das Gebet ist der Weg, der unser Glaube nimmt, um in die Kraft Gottes hineinzukommen. Für jedes übernatürliche Wunder in unserem Glaubensleben müssen wir ganz abhängig sein von Jesus. Es wird nur durch das Gebet passieren. Und diese Geschichte ist keine Unterrichtsstunde darüber, wie man den Schriftgelehrten mal so richtig die Meinung geigt. Und diese Geschichte ist auch keine Unterrichtsstunde darüber, wie man Dämonen richtig austreibt. Diese Geschichte ist eine Unterrichtsstunde darüber, wie viel Glauben notwendig ist, um die Kraft Gottes im Leben wirksam werden zu lassen. Die Jünger fragten, warum konnten wir es nicht tun? Markus fasst es hier im Glaubensschritt des Gebets zusammen, damit fängt es an. Matthäus, der auch von dieser Geschichte berichtet, von dieser Heilung, der führt diesen Begriff Gebet aus und da lesen wir in Matthäus 17, Vers 19 bis 21. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, also auch diese Situation, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, wegen eures Kleinglaubens. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Jesus fordert von uns keinen perfekten Glauben. Der Glaube in der Größe eines Senfkorns reicht aus. Also hier das Samenkorn, das kleinste Samenkorn, was zu der Zeit in Israel verwendet wurde. Es schwirrt in der Christenheit diese Falschaussage herum, du musst nur mehr Glauben haben. Das ist hier nicht der Punkt. Es geht nicht darum, möglichst viel zu glauben, einen großen Glauben zu haben. Der Senfkorn-Glaube ist das Minimum des Glaubens eines Christens. Und dieser Minimum-Glaube, der reicht aus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sind Zweifel erlaubt? Ja. Ist Glauben erlaubt? Ja. Jesus erwartet nicht, dass du eine Person mit einem besonders großen und eindrücklichen Glauben bist. Die Jünger versuchten es unabhängig von Jesus und deshalb konnten sie es nicht tun. Das Minimum an den Glauben an seine Kraft hätte für sie ausgereicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mein Glaube ist vermischt mit Zweifel. Ich möchte mehr glauben. Rette mich heraus aus diesem Zweifel und diesem Unglauben. Dieses Bekenntnis ist legitim. Ich bin ehrlich, als wir im vergangenen Jahr als Gemeindeleitung entschieden haben, ein neues Team für den Übergang zu wählen, da hatte ich große Zweifel, wie in dieser Situation überhaupt eine Gemeindeleitung bestätigt werden konnte. Und unser erster kleiner Glaubensschritt war, diese Option überhaupt mal in Erwägung zu ziehen. Dann die Gespräche zu führen, darüber zu beten. Und dieses einmütige Ergebnis der Wahl von dieser Übergangsgemeindeleitung hat mich dann doch sehr erstaunt und hat Gottes gnädiges Wirken in unserer Gemeinde sichtbar gemacht. Meine Zweifel waren ausgeräumt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das steht mit der Jahreslosung auch für uns als Gemeinde am Anfang von diesem Jahr 2020. Und ich hoffe wirklich darauf, dass jeder einzelne von euch in diesem Jahr ständig an diese Schwelle herangeführt wird, wo dieses Bekenntnis sprechen darf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Weil mit diesem Bekenntnis fängt es an. Kann was Neues beginnen, kann die Kraft Gottes in deinem Leben sichtbar und wirksam werden. Das wünsche ich mir für uns auch als Gemeindeleitung, die jetzt in diesem Jahr wieder neu dann startet, gerade im Vorangehen als in unserer Funktion, als Leitungsteam. Und das wünsche ich mir auch für alle Gemeindeglieder hier in der GEC, dass wir gemeinsam immer, wo wir an diese Schwellen herankommen, gemeinsam sagen können, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Dein Glaube bringt nichts. Es hat fatale Folgen. Einen Stillstand kann das bewirken. Es kann sogar Rückschritt bedeuten in deinem Glaubensleben. Jedes Mal, wenn du nicht glaubst, verspielst du dir die Chance, Gottes Kraft in deinem Leben zu erleben. Dein Glaube bringt's. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Das ist die Realität, in die Jesus uns als Gemeinde gestellt hat. Und dein Glaube muss nicht perfekt sein. Dein Minimum-Glaube mit Zweifel vermischt reicht aus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, darf für uns alle das andauernde Bekenntnis für 2020 sein. Amen.